Ja, es ist schön, wieder hier zu sein. Ich hatte ja eine kleine Pause, bedingt durch Corona, zum Glück nicht irgendwie ernsthaft erkrankt, aber halt doch damit zu tun gehabt. Und ich möchte euch so ein bisschen auch gleich mit hineinnehmen in das, was mich so diese 2 Wochen waren. Ja, fast 2,5 Wochen, die das mich irgendwie so beschäftigt hat, bewegt hat, wo ich auch nochmal so auf einer innerlichen Reise gewesen bin. Und möchte ganz besonders jetzt auch nochmal so diejenigen begrüßen, die heute auch zum ersten Mal da sind, vielleicht auch am Livestream das erste Mal zugeschaltet sind. Schön, dass ihr mit dabei seid, dass ihr hier seid. Und ich habe einen Text herausgesucht, den wir auch im Rahmen dieser Gebetswochen letzten Mittwoch, glaube ich, war es, gelesen haben. Wir haben gebetet und wir haben dann auch in der Bibel gelesen und das ist nochmal so in eine Verlängerung hineingelangt. Bibellesen und Gebet gehört zusammen. Das haben wir in der Vorbereitung schon gemerkt. Das wollten wir auch so bewusst damit einbauen. Und wir haben die Briefe des Neuen Testaments gelesen. Und ich möchte gleich einen Text aus dem zweiten Korintherbrief lesen, aus dem ersten Kapitel. Nicht ganz so einfacher Text, aber trotzdem, der uns auch so mit hineinnehmen soll in das, was, glaube ich, Gott auch so für diese Zeit gerade wichtig ist, in der wir drinstehen. Und ich habe mal so die Überschrift gewählt: Endzeit und was bleibt. Wir spüren, dass das gerade sehr bewegte und bewegende Zeiten sind. Und ich bin der Meinung, das habe ich auch im letzten Jahr schon gesagt, wir werden weiterhin in aufgewühlten Zeiten leben werden. Und wir müssen uns darauf einstellen. Das ist nicht das, was wir uns vielleicht so originär vorstellen oder das, wie wir vielleicht auch groß geworden sind, was wir viele Jahre und Jahrzehnte auch gehabt haben. Aber trotzdem merken wir schon, dass vieles in Bewegung gerät. Und jetzt haben wir die eine Krise, wo wir gerade dachten, so die Geschichte mit der Maske und dem Virus, die haben wir jetzt irgendwie so unter Kontrolle. Plötzlich ist ein Krieg in Europa ausgebrochen und mit diesem Krieg zusammen, und wir hoffen alle, dass das sich in irgendeiner Weise zügig klärt und löst, zeichnet sich aber schon die nächste Krise ab, denn es wird Hungerkrisen geben, weil plötzlich Ernten ausfallen. Das kriegen wir vielleicht hier so in Mitteleuropa nicht so mit, aber in anderen Teilen der Welt macht man sich jetzt schon große Sorgen, was passieren wird. Das heißt, das, was jetzt hier lokal passiert und wo wir hoffen, das geht zu Ende, es wird in jedem Fall Folgen haben für Menschen, die in anderen Teilen leben, insbesondere in Afrika, die angewiesen sind auf Nahrungsmittellieferungen, die dort gerade aus der Ukraine auch Weizen und so bekommen, da fallen plötzlich, wird mindestens eine Ernte ausfallen. Und das muss man im Blick haben, was das bedeutet für viele andere Menschen, was dieser, ich möchte mal sagen, dieser wahnsinnige Krieg eigentlich bedeutet für unendlich viele Menschen, die jetzt auf der Flucht sind, aber die dann auch in Zukunft in den kommenden Monaten davon betroffen sein werden. Und ich möchte einen Text lesen aus dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 6. Und ich habe ein bisschen überlegt, aber das wäre auch interessanterweise der Predigttext für den heutigen Sonntag gewesen, den man auch in der evangelischen Kirche predigt, noch bis Vers 7, aber ich nehme halt nur diese Verse 3 bis 6. Der Apostel Paulus schreibt dort, ich hätte fast gesagt, an eine Gemeinde, wenn man diese beiden Briefe liest, mit der auf einer ganz wunderbaren Weise verbunden war. Er musste richtig für Ordnung sorgen. Und ich lade dich ein, mal so diese Briefe zu lesen. Da ist ganz viel Herz und Leidenschaft mit dabei, ganz viel Liebe. 1. Korinther, Kapitel 13, das Hohelied der Liebe. Es ist eingebettet in das, was Gott so an für die Gemeinde und für die Christen in allen Zeiten bereit hat, an geistlichen Gaben, auch an übernatürlichen Gaben. Und trotzdem gibt es Passagen, wo er richtig für Ordnung sorgen muss, wo er, also wenn uns jemand so einen Brief schreiben würde, wir, glaube ich, immer wieder denken würden: Hallo, es gibt noch eine gewisse Etikette. Aber Paulus schafft es da wirklich Klarheit auch zu sagen, er muss es so tun. Und er schreibt, und da spürt man so das ganze väterliche Herz, was Paulus zu dieser Gemeinde hat. Kapitel 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist ein Vater von unendlichem Erbarmen und ein Gott voller Trost. In allem Druck, unter dem wir stehen, ermutigt er uns, damit wir unsererseits die ermutigen können, die irgendwie bedrückt werden. Weil Gott uns getröstet hat, und ermutigt hat, können wir andere trösten und ermutigen. Denn wie die Leiden des Christus mehr als genug über uns ausgeschüttet werden, so überaus reich ergießt sich auch der Trost über uns, den wir durch Christus empfangen. Wenn wir also bedrängt werden, geschieht das, damit ihr Mut bekommt und gerettet werdet. Und wenn wir ermutigt werden, geschieht das, damit ihr den Mut bekommt, die gleichen Leiden, wie wir geduldig zu ertragen. Amen. Amen. Ja, es war richtig überzeugend, wie viele da zugestimmt haben. Und ich möchte euch jetzt hineinnehmen in eine kleine Reise, die ich gerade so in den letzten Tagen gegangen bin. Beginnen wir mal damit. Eine Butterbrezen. Ein paar wissen jetzt schon, was kommt. Die erste Woche, wo Andrea und ich in Quarantäne waren, die ging ja noch. Da waren wir beide in Quarantäne, das war kein Problem. Wir waren eigentlich mehr oder weniger gesund. Mir lief ein bisschen die Nase, aber das war's schon. Wir konnten arbeiten, kein Thema, haben uns aufgeteilt. Mittags haben wir zusammen gekocht, gegessen. Ab und zu haben wir uns dann mal aus dem Haus gestohlen und haben eine Runde spazieren gegangen. Das Wetter ließ das ja auch zu. Aber die zweite Woche, Andrea konnte glücklicherweise wieder arbeiten, auch außerhalb, war ich dann alleine zu Hause. Und ich bin dann letzten Montag so voller Freude, weil der Corona-Test bei Andrea, der war richtig negativ, so wie man sich das wünscht, ne? Und mein Selbsttest, der sah richtig gut aus. Und dann schickte sie mir eine Nachricht, sie kann jetzt arbeiten gehen. Und dann bin ich so eben mit voller Elan zur Apotheke gegangen. Dachte, ist jetzt alles okay, ne? Habe nochmal so einen Zuhause-Selbsttest gemacht, war auch negativ. Jedenfalls dachte ich das. Dann kriegte ich das Ergebnis von der Apotheke, der Test war dann positiv. Und ich merkte so, meine Stimmung sank. Ich merkte so, ne? Wir hatten hier Gebetstage, gut, das ließ sich alles von zu Hause organisieren, kein Thema, großartige Leute, die damit einfach mitgeholfen haben, die auch so in die Lücke gesprungen sind, das habt ihr letzten Sonntag mitbekommen, als Georg gepredigt hat. Das ist einfach gut, wenn man weiß, Ralf, du saßt auch zu Hause, warst auch eigentlich für jemanden eingesprungen und dann durfte für dich wieder jemand einspringen. Also es ist einfach gut, wenn man merkt, da gibt es mehr als nur einen doppelten Boden. Und trotzdem merkte ich so, meine Stimmung sank. Und dann fiel mir aber ein, was Andrea gesagt hat, jetzt lass dich nicht, das hatte, bevor sie gegangen ist, gesagt, hey, lass dich jetzt nicht irgendwie so runterziehen. Das habe ich dann auch gemacht, habe das so einfach so Gott auch hingelegt. Und trotzdem irgendwie merkte ich so, das war nicht nur so etwas, wo ich sagte, ja, was soll ich jetzt, sondern ich merkte, da ist etwas, was auch mit Gott noch zu klären ist. Und ich hatte im Vorbereitungsteam vor den Gebetswochen, hatten wir auch über das Thema Fasten gesprochen. Und ich habe gesagt, Leute, ich habe mit diesem Thema Fasten, bin ich gerade selber so ein bisschen unterwegs. Ich merke, dass ich da einen neuen Zugang brauche. Und jetzt saß ich da zu Hause und dazu muss man wissen, was ich gerne mache, ist, ich setze mich gerne in einen Café und manchmal gönne ich mir morgens noch eine Butterbrezen. Das fiel jetzt weg. Das ging nicht. Konnte ich jetzt nicht machen. Ne? Konnte ja nicht in den Supermarkt laufen und obwohl ich selber überzeugt war, es schadet keinem, aber es ging nicht. So saß ich also zu Hause und ich merkte, so über diese Tage hinweg, der Mittwoch kam, ich habe gesagt, nach zwei Tagen gehst du wieder, also Mittwoch wieder zur Apotheke, ne, voller Zuversicht. Der Selbsttest sah eigentlich auch ganz gut aus, aber der Apothekentest sagte wieder, nö, positiv. Ja, so und ich merkte, Gott, irgendwie, da hängt was. Wir hatten gute Gebetszeiten und ich merkte trotzdem, da ist was Gott mir sagen will. Und ich habe gemerkt, wie ich mich innerlich dagegen gesträubt habe, und das war der Grund, warum ich mit dem Fasten auch so ein Thema, glaube ich, hatte, wie ich mir über die letzten Monate oder vielleicht sogar Jahre hinweg es mir abgewöhnt hatte, Selbstverständlichkeiten aus der Hand zu geben. Das, was mir vielleicht so Annehmlichkeiten, die ich hatte, wie eben, und deshalb, das ist nur so ein Symbol dafür, diese leckere Butterbrezen, und ich freue mich, wenn ich sie dann irgendwann wieder essen werde. Also ich bin jetzt negativ, also nicht, dass ihr denkt, ich stehe jetzt hier. Aber ich habe gemerkt, ich will diese Annehmlichkeiten nicht aus der Hand geben. Und wenn du fastest, dann wirst du Annehmlichkeiten aus der Hand geben. Egal, ob das jetzt ein Nahrungsmittel ist, ob du sagst, ich will einfach auf Essen verzichten oder irgendetwas anderes. Ich werde das, was ich eigentlich tun könnte, mit dem ich eigentlich Zeit verbringe, bewusst nicht machen. Und ich habe gemerkt, hier ist etwas. Und dann habe ich gemerkt, als mir das so klar war, irgendwie so im Laufe des Mittwochs oder Donnerstags, ich weiß nicht mehr so genau, merkte ich plötzlich, ich kann mich wieder darauf einlassen. Da ist nicht so ein inneres Widerstreben da. Warum hocke ich jetzt hier fest in meiner Wohnung, kann nichts machen? Also kann natürlich schon was machen, aber ich kann mich nicht frei bewegen. Und ich habe das aus der Hand gegeben. Und ich merkte plötzlich, wie so wieder eine Freiheit in mein Leben hineinkam, weil ich gedacht habe, ich lasse mich auf das ein, was Gott mir jetzt sagen will. Das Witzige war ja, ich hatte im Vorbereitungsteam gesagt, mit dem Fasten tue ich mich schwer. Und mir wurde dann klar, ich habe eigentlich gefastet. Ich habe diese 2 Wochen jetzt nicht von der Gemeinde her gefastet, also auf euch bewusst verzichtet. Das wäre auch eine Annehmlichkeit, aber das habe ich nicht getan. Sondern ich habe gemerkt, ich gebe hier etwas aus der Hand, auch wenn vielleicht noch ein bisschen gezwungen. Aber ich habe gemerkt, ich sage ein Ja dazu. Ich kann nämlich auch etwas widerstrebend tun, wenn Gott von uns etwas nimmt und ich sträube mich dagegen und will es nicht aus der Hand geben. Aber ich war an einem Punkt, Mittwoch oder Donnerstag, wo ich gesagt habe, okay, Herr, ich habe verstanden. Ich soll hier etwas aus der Hand geben. Eine Annehmlichkeit und andere Annehmlichkeiten aus der Hand geben. Und das hat für mich eine Freiheit bedeutet. Und zugleich hat es mich beschämt. Das hat mich tief beschämt, weil ich dachte, schau an, wie vermessen bist du eigentlich. Da hängst du an dieser blöden Butterbrezen und andere verlieren gerade Haus, Hof, Land, Heimat. Und ich habe gemerkt, dass nicht nur dieses aus der Hand geben plötzlich dran war, sondern ich habe gemerkt, dass mir ganz viel Empathie verloren gegangen ist, mich darauf wieder einzulassen. Ich habe das, was ich vielleicht festgehalten hat, war ich bereit, aus der Hand zu geben, aber ich habe gemerkt, es ist noch eine ganz andere Ebene plötzlich da, wo Gott mir sagen will, hey, wie ist es eigentlich? Bist du bereit, dich auf das einzulassen, was andere gerade beschäftigt? Und ich habe eingangs gesagt, wir leben in ganz schwierigen Zeiten, und ich glaube, dass das in Wellen immer wieder kommen wird. Die Bibel nennt es so diese Zeit, diese letzten Tage, die kommen. Man nennt es auch Endzeit. Und ich möchte euch mit hineinnehmen, wie ich mit diesem Thema der letzten Tage, was Gott so ankündigt, was Jesus zum Beispiel in Matthäus 24 ankündigt, wo er von Kriegen spricht, von Hungersnöten, von allen möglichen Katastrophen, die wir eigentlich nicht wollen. Wir sind leidensscheu, wir wollen kein Leiden. Auch ich will, wenn ich diesen Text gelesen habe, bin ich nicht auf der Suche nach Leiden oder nach Schmerzen. Das ist nicht das, was ich will und das ist das, was ich keinem wünsche. Das ist auch nicht das, was Gott uns wünscht. Und trotzdem ist es das, wie sich Dinge entwickeln. Diese letzten Dinge und wie gehe ich damit um? Ich habe euch hier so 3 Bilder an die Wand herausgesucht. Das erste kennen vielleicht viele, das ist von Albrecht Dürer. Das sind die 4 apokalyptischen Reiter, wo er so das, was in der Offenbarung, ich glaube Kapitel 17 beschrieben ist, und in anderen Kapiteln so versucht so zu malen. Das ist ein Bild, was sich mir so fest eingebrannt hat, was ich so als junger Mensch, als Teenager in einem Katalog von der Bundesdruckerei gab es damals, die haben solche Drucke gemacht, da habe ich dann immer geblättert, das fand ich total spannend, was da für Bilder drin sind und dieses Bild war da eben auch drin, so das ist etwas, was so in meinem Kopf ist, wenn ich so an Endzeit oder an die apokalyptischen Dinge denke. Und ich hab lange Jahre gemerkt, auch so gerade so als Teenager, hoffentlich passiert nichts. Das ist so dieses Kind, was hier so in Deckung geht. Ne? So, hoffentlich komme ich da irgendwie durch und dass das irgendwo anders passiert, aber bloß nicht ich und dass Gott mich da schützen möchte. Das war so ein Thema, das habe ich so weggeschoben. Bis ich irgendwann gemerkt habe, das kann ich nicht wegschieben. Und das ist jetzt nicht erst so die letzten Wochen und Monate gewesen. Ich habe gesagt, irgendwie muss ich mich darauf einlassen. Und ich habe aber dann gemerkt, Und ich glaube, so dieser Anfang der Corona-Phase war nochmal auch so ein Moment, wo man so auf so eine coole Distanz gehen konnte. Ne? So, wir saßen alle zu Hause, waren irgendwie mit der Technik miteinander verbunden. Aber so zu Hause war man geschützt. Da saß man so in seiner Burg, da konnte nichts passieren. Und gerade so diese Anfangsphase, wo wir alle in Quarantäne mussten, wo wir also nicht in Quarantäne, sondern zu Hause bleiben mussten. Und da kann man so eine coole Distanz zu aufbauen. Ne? Das passiert irgendwo, aber nur nicht bei mir. Das ist irgendwo, aber nicht in meinem Leben. Das betrifft andere und ich kann dann irgendwie noch so etwas Schlaues vielleicht daher sagen. Das hat Gott ja alles angekündigt und so. Aber man ist innerlich nicht irgendwie mit da verbunden. Das würde ich mal so als eine coole Distanz nennen. Ich glaube, dass etliche auch so in Kirchen und Gemeinden irgendwie so unterwegs sind. Ja, das passiert, das gehört dazu, wir wissen es, aber es passiert nicht an der eigenen Stelle, in der eigenen Familie, im eigenen Haus, im eigenen Leben. Und dann kann man diese Distanz aufbauen. Man kann so ein bisschen auf so einen Hügel gehen, schaut sich das von oben an und sieht, wie unten das schlimme Treiben ist, aber selber ist man nicht wirklich betroffen. Und ich habe einen Entschluss gefasst, weil ich gemerkt habe, wenn der Druck kommt, dann kann man auf zweierlei Weise reagieren. Wenn Druck ins Leben kommt, ich habe gemerkt, ich muss mich damit auseinandersetzen und ich werde auch an einen Punkt kommen müssen, wo ich Druck in meinem Leben zulasse. Das gehört dazu. Und entweder macht Druck uns hart, ja, das, was uns nicht umbringt, macht uns hart, das ist so eine Redewendung, oder es macht uns empfindsam. Und diesen Text, den ich vorgelesen habe, Paulus, ist trotz des enormen Drucks, den er gespürt hat, ist er empfindsam geblieben. Wenn wir also bedrängt werden, so schreibt, sagt er in Vers 6, geschieht es, damit ihr Mut bekommt und gerettet werdet. Wenn wir ermutigt werden, geschieht es, damit ihr den Mut bekommt, die gleichen Leiden wie wir geduldig zu ertragen. Die andere Möglichkeit ist also, entweder macht der Druck mich hart, oder ich schaffe es, dass er mich empfindsam macht. Oder aber ich spüre, ups, ich bin da gut durchgekommen durch diese Krise, durch diesen Druck. Und nach dem Motto, Hauptsache, mir geht's gut. Hauptsache, ich bin irgendwie durch diese Krise hindurchgekommen. Und wieder wende ich meinen Blick von allem anderen ab und diese Empathie ist nicht da. Und wieder diese Frage, wie gehe ich damit um? Ja? Lasse ich das zu oder drücke ich das irgendwie weg? Bin ich bereit, den Mut, den ich bekommen habe, die Hilfe, die ich bekommen habe, jetzt weiterzugeben? Und ich glaube, das wird für uns eine enorme Herausforderung zu werden, wenn wir durch diese Krisen hindurchgehen, auch als Gesellschaft, auch als Gemeinden, sind wir dann am Ende dieser Krise hauptsächlich froh, dass wir da irgendwie durchgekommen sind? Oder sind wir bereit, die Kraft, die Hoffnung, die wir bekommen haben, weiterzugeben? Das, was wir von Gott empfangen, geben wir das weiter oder sagen wir, Hauptsache ich und meine Familie und irgendwie Hauptsache durch? Paulus hat einen anderen Blick. Paulus sieht seine Gemeinde, für die er verantwortlich ist. Und er sagt, ja, und das muss ich mir vorstellen, er sagt, die Leiden des Christi sind auf uns herausgeschüttet worden. Also ich weiß nicht, wer jetzt hier aufsteht und sagt, ja, ich spüre auch, die Leiden des Christus sind auf mich herabgekommen. Also wir gehen auf Karfreitag zu und Paulus sagt, die Leiden des Christus sind auf mich herabgefallen. Natürlich hat er viel durchgemacht, das beschreibt er auch, gesteinigt, gefoltert, fast erfroren, alles Mögliche, was ihm passiert ist und das passiert an vielen Ecken in dieser Welt. Aber mein Entschluss vor einigen Jahren war, ich will dem Unangenehmen nicht aus dem Weg gehen. Ich will dem Unangenehmen nicht aus dem Weg gehen. Und jetzt bin ich kein Typ, der alle Nase lang mit irgendwelchen Paraglidern unterwegs ist, der 6- und 7000er Gipfel nur so erstürmt. Das ist wirklich nicht mein Lifestyle. Ich habe noch nicht mal Motorrad. Noch nicht mal Mofa habe ich, also ich fahre immer noch mit dem Fahrrad und wenn es auch nicht anders geht, dann auch mit dem Auto. Aber noch E-Scooter habe ich auch noch nicht. Also vielleicht, also ihr merkt, also da bin ich eigentlich ziemlich, man könnte fast sagen, ziemlich langweilig unterwegs. Ja? Aber trotzdem spüre ich, und ich glaube, das geht jedem so, man spüren, es gibt Dinge, vor denen wir eine richtig dicke Angst haben. Und da rede ich noch nicht davon, dass uns die Häuser auf den Kopf fallen, dass uns irgendjemand an den Kragen will. Aber wir sind alle irgendwo in Situationen, wo wir spüren, hier kommt etwas auf mich zu, das will ich nicht. Vielleicht ist es nur eine persönliche Begegnung, vielleicht ist es nur eine Herausforderung, vielleicht ist es nur irgendwo, wo ich mal den Mund aufmachen muss, wo ich irgendwie Rechenschaft ablegen will. Aber ich habe mir gesagt, ich möchte diesen unangenehmen Dingen nicht aus dem Weg gehen. Das heißt, ich suche nicht Konflikte, aber wenn ich spüre, es ist dran, dann will ich auch lernen, mit Gottes Hilfe dahin durchzukommen. Auf der anderen Seite will ich aber auch nicht hart werden. Ja, das, was Paulus macht, will ich mir zu eigen machen. Ich möchte das, was ich an Ermutigung bekomme, das möchte ich weitergeben. Und damit etwas bleibt, damit etwas in meinem und in deinem Leben wachsen kann, muss das Baumaterial richtig passen. Das musste richtig sein. Ich habe hier so ein paar Ziegelsteine euch so als Symbol für Baumaterial mitgegeben. Und ich finde es interessant, wenn man gerade den 1. und 2. Korintherbrief liest, dass Paulus es geschafft hat, ehrlich zu bleiben, aber nicht hart zu werden. Er spricht von sich als Vater für die Gemeinde. Und das ist etwas, wo ich sage, das will ich lernen. Das Baumaterial soll auch in meinem Leben stimmen. Und dazu gehört es nicht, dass ich innerlich hart werde, so eine Pseudo-Coolness an den Tag lege. Und wir haben in diesen Tagen, ich glaube Dienstag war es, haben wir aus dem 1. Korinther im Kapitel 8 einen Vers gelesen. Ich möchte nur den zweiten Teil von Vers 1 lesen, 1. Korinther 8, Vers 1. Gewiss, wir haben alle Erkenntnis, jeder von uns, aber Erkenntnis macht hochmütig. Nur die Liebe baut auf. Nur die Liebe baut auf. Es ist ja nicht so, und das ist für mich wie so ein Wort für unsere Zeit, es ist ja nicht so, dass wir alle dümmer werden. Das Wissen, unser Wissen nimmt ja zu, aber noch lange nicht unser Können. Und wir haben so wir glauben, wenn wir mehr wissen, dass wir dann auch automatisch mehr können. Aber genau so ist es nicht. Im Gegenteil. Oft, wenn wir viel wissen, sind wir eher verunsichert um das, was wir jetzt eigentlich tun sollen und können. Das ist bei Kindern anders. Kinder machen, wenn sie nicht gerade so grundsätzlich völlig negative Erfahrungen gemacht haben. Aber sie laufen darauf zu, machen. Sehen die ganzen Gefahren nicht. Sie wissen noch nicht so viel. Und deshalb können sie auch recht unbefangen gehen. Also unser Wissen ist mehr geworden, aber noch lange nicht unser Können. Und nur die Liebe baut auf. Und ich möchte in meinem Leben, in meinem Herzen mehr mit Liebe bauen. Und Paulus lebt uns das vor. Er ist ehrlich, aber er ist nicht hart geworden. Ich dürfte jetzt gerne noch einmal so die Fenster wieder aufmachen. Und ich möchte uns an einen Punkt bringen, möchte dich so herausfordern, weil es sind Entscheidungen gefragt, auch in der Art und Weise, wie wir durch diese Zeiten hindurchgehen und vielleicht auch durch persönliche Krisen hindurchgehen. Und ich möchte dich fragen, was soll am Ende bleiben? Endzeit, was soll bleiben? Was soll von deinem Leben bleiben? Endzeit hat ja so etwas, es ist dann irgendwann alles vorbei und dann macht Gott eine neue Welt und das Alte ist vergangen. Aber bis dahin wird es noch etwas dauern. Was soll in deinem Herzen bleiben? Was soll in dem Herzen von Menschen bleiben, die dich kennen? Willst du der Unentdeckte bleiben, wie so das Kind, was auf dem Sofa sitzt und irgendwie hofft, dass ihn das alles nicht betrifft? Möchtest du der Coole bleiben? Wie so ein Fels in der Brandung? Aber Menschen spüren, du hast eigentlich nichts zu sagen, du stehst nur da. Oder möchtest du wie Paulus ein Mutmacher werden? Der sagt, es ist enorm viel in meinem Leben zu und wir werden bedrängt und nicht nur ich und auch meine Mitarbeiter, aber das, was wir erleiden, diese Mutarbeit auch, den wir bekommen, das geschieht, damit auch ihr ermutigt wird. Ich möchte uns fragen, haben wir diesen Wunsch und diesen Blick in diesen Zeiten oder sind wir nur irgendwie froh, dass wir hier rauskommen und da durchkommen? Und ich möchte dich jetzt fragen, ganz konkret, wo bist du hart geworden? Gebet, das war ein Gedanke, den wir am Anfang der Gebetswochen auch hatten. Gott braucht nicht unsere Gebete. Wir denken manchmal so, wir müssen beten und dann ist Gott fröhlich. Beten geschieht, damit wir verändert werden, damit du verändert wirst. Wenn immer Gebet stattfindet, verändert sich in dir etwas. Und ich möchte dich wirklich so herausfordern, wo bist du hart geworden? Aus welchen Gründen auch immer. Die zweite Frage ist, will ich aus dieser Distanz, in die ich mich begeben habe, zu Menschen, zu Dingen, zu Ereignissen, will ich diese Distanz überwinden? Oder möchte ich lieber so diese coole, distanzierte Position einnehmen? Mir das alles nur so von außen oder von oben angucken und vielleicht noch so ein kleines bisschen versuchen zu dirigieren, aber bloß nicht jemanden in mein Leben hineinschauen lassen. Und ich möchte dich fragen, ob du bereit bist für Gottes nächsten Schritt zum Nächsten. Zu dem Nächsten, der um dich herum wohnt. Wir haben am Donnerstagabend diese Stadt in den Blick genommen. Wenn wir über Visionen reden werden, auch in dieser Gemeinde, dann werden wir diese Stadt auch in den Blick nehmen. Und da geht es nicht um riesig groß, sondern manchmal ist riesig groß und weit weg schon mein Nächster, an dem ich gerade unmittelbar vorbeigehe, vielleicht mein Nachbar. Der kann schon extrem weit weg sein. Und die Frage ist, bin ich bereit für Gottes Schritt, den er mit mir zu meinem Nächsten gehen will? Die Tage, Anna, wo sitzt du? Irgendwo dahinter, der da hinten sitzt. Ihr seid am Freitag, habt ihr eine ukrainische Familie besucht, 9, 2 Eltern mit 9 Kindern. Und ihr habt nichts anderes gemacht, als für sie gekocht. Die sitzen seit 3 Wochen im Hotel, 2 Wochen, 2 Wochen, haben seitdem keine warme Mahlzeit bekommen. Und da sind 2 aus der Gemeinde sind hingefahren, haben gekocht. Ich möchte dich fragen, bist du bereit, für sie noch einmal zu kochen? Ihr sucht noch für 2 Tage, für 3 Tage zu kochen, mit Nachtisch. Kann man machen. Die Kinder freuen sich. Wo sind die? Bist du bereit für Gottes nächsten Schritt? Ihr müsst jetzt nicht 20 Leute dort kochen gehen, das schaffen die gar nicht. Aber vielleicht sind es andere Dinge, vielleicht sind es viel näher liegende Dinge, wo du sagst, hey, da gibt es einen Schritt zu meinem Nächsten. Also wo bin ich hart geworden? Wo bin ich bereit, diese Distanz zu überwinden, aus dieser coolen, sicheren Position herauszukommen? Und wo bin ich bereit für Gottes nächsten Schritt? Ich möchte jetzt so einen Moment, dass wir still werden und dann möchte ich für uns beten. Und wenn du magst, dann kannst du aufstehen. Wenn du vielleicht im Podcast zuschaust oder jetzt auch in der Übertragung, musst du nicht aufstehen, kannst einfach vielleicht so deine Hand aufs Herz legen, sagst, ja Herr, nimm das, was in mir drin ist. Leg etwas Neues in mein Herz hinein. Vater, ich danke dir für das Vorbild von Paulus. Wir wissen nicht alles, was in seinem Leben los gewesen ist, aber wir sehen dieses Zeugnis. Herr, und ich möchte anfangen, in meinem Leben Distanzen zu überwinden. Herr, ich möchte anfangen, in meinem Leben zuzulassen, dass du Härten und Hartgewordenes herausnimmst. dass du durch deinen Heiligen Geist verhinderst, dass andere Dinge neu hart werden zu Kernen, wo ich niemanden heranlassen möchte. Und ich danke dir, dass du auch heute Morgen Kraft gibst, das zuzulassen. Deine weiche, zarte, heilende Hand. Aber dass du, Heiliger Geist, auch in uns den Wunsch und die Gewissheit hineinlegst, einen nächsten Schritt zu gehen. Jemanden den Mut weiterzugeben, den wir empfangen haben. Jemandem von der Hoffnung zu erzählen, die in unserem Herzen ist. Jemanden mit in den Lobpreis hineinzunehmen, der zutiefst traurig ist. Jemanden in die Anbetung hineinzuführen, der schon lange sich von dir verabschiedet hat und wieder neu sucht. Danke, dass du uns Wege aufzeigst, offene Türen zeigst, Mut und Kraft gibst und auch andere Menschen an die Seite stellst, mit denen wir diese Wege gehen und mit denen wir durch diese Türen hindurchgehen und anderen Menschen von dir erzählen, das Vorleben, wer du bist, was du tun möchtest, dass wir Mutmacher sind und Hoffnungsgeber. Danke dir, dass du heute Morgen da einen Neuanfang machst, egal wie wir uns gerade fühlen, was hinter uns liegt, wie oft wir das vielleicht schon probiert haben. Danke dir, dass du uns heute Morgen ganz neu an die Hand nimmst. Amen. Amen.